ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt und regional.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Stefan Auschwart am Mikrofon. Nach dem Platzen der SPD-BSW-Koalition in Brandenburg wollen nun Sozialdemokraten und Christdemokraten die Politehe dort eingehen. Danach sieht es aus. Die Gremien von CDU und SPD haben das Thema Koalitionsverhandlungen heute Abend auf dem Zettel. Landespolitikreporterin Amelie Ernst mit dem aktuellen Stand.
Von einer konstruktiven, harmonischen und produktiven Atmosphäre ist die Rede, zumindest im Vorfeld der offiziellen Koalitionsverhandlungen. Und die beiden Parteien, SPD und CDU, seien sich der großen Verantwortung bewusst.
Also es gab in dieser Woche Gespräche zwischen der SPD und der CDU und das waren außerordentlich konstruktive Gespräche, geprägt von einer sehr ernsthaften Atmosphäre. Und wir haben uns mit der SPD verständigt, dass wir unseren Gremien vorschlagen werden, Koalitionsverhandlungen aufzunehmen mit der SPD, um dann uns auch den Herausforderungen des Landes widmen zu können.
Sagt CDU-Generalsekretär Gordon Hoffmann. Tatsächlich ist die Verantwortung groß, nicht nur mit Blick auf den zu schmiedenden Koalitionsvertrag. Darüber hinaus gilt es, auch die Brandenburgerinnen und Brandenburger zu überzeugen, die weder SPD noch CDU gewählt haben. In aktuellen Umfragen kommt die SPD bei der Sonntagsfrage auf 25% und die CDU auf etwa die Hälfte. Die AfD liegt mit deutlich über 30% weit vorn.
Ja, natürlich. Also wir verschließen ja nicht die Augen vor der Realität. Wir sehen, dass nur noch etwa die Hälfte der Menschen SPD und CDU gewählt haben. Und für uns ist klar, jede Landesregierung in Brandenburg trägt Verantwortung für das gesamte Land, also auch für alle Bürgerinnen und Bürger. Und das ist eine Aufgabe, an der wir uns messen lassen müssen und messen lassen wollen.
Wie die CDU-Spitze sieht auch SPD-Generalsekretär Kurt Fischer viel Arbeit auf die angestrebte rot-schwarze Koalition zukommen.
Also ich glaube, es ist gut, dass beide Partner wissen, das ist jetzt eine sehr ernste Lage. Die letzten Wochen und Monate mit ganz viel Streiterei mit dem Zerfall des BSW war nicht gut für die Landespolitik, war auch nicht gut für das Ansehen Brandenburgs. Und deswegen braucht es jetzt Verantwortung und Verlässlichkeit in den anstehenden Verhandlungen. Es gibt Bereiche, in denen wir mehr zu diskutieren haben mit der CDU und wo wir vielleicht auch weniger zu diskutieren haben. Zu den Sachen, wo es sicherlich viel zu besprechen gilt, gilt beispielsweise die Bundespolitik, sicherlich auch die Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik. Wir gehen da jetzt ergebnisoffen rein, aber am Ende gilt es auch, Konstruktivität an den Tag zu legen. Und da werden wir jetzt gerade in der Öffentlichkeit keine roten Linien oder Ultimaten formulieren.
Bei aller Harmonie gibt es auch Konfliktpotenzial bei den Koalitionsgesprächen. Bekommt die Polizei mehr Befugnisse, so wie die CDU es fordert? Opfert die SPD den Vergabemindestlohn von 15 Euro? Und was wird aus der Baustelle Bildung? Konstruktiv, harmonisch, produktiv. Ob die Koalitionsverhandlungen halten, was ihre Macher versprechen, das werden die nächsten Wochen zeigen.
Aus Potsdam war das Landespolitikreporterin Amelie Ernst. Nach Berlin. Ende September wird ja gewählt in Berlin. Deshalb fragte Infratest DIMAP in seinem aktuellen Berlin-Trend im Auftrag des RBB ab, wie zufrieden Berliner und Berlinerinnen mit der Arbeit ihrer Stadtregierung sind. Wenn heute gewählt würde, wo würden sie ihr Kreuz machen? Ute Schumacher fasst zusammen.
Der Stromausfall in Steglitz-Zehlendorf und das Krisenmanagement des Senats verändern für die Berlinerinnen und Berliner offenbar nichts an der Entscheidung, wem sie ihre Stimme geben würden. SPD und AfD legen im Vergleich zum November einen Prozentpunkt zu, Linke und BSW verlieren einen Prozentpunkt, bei CDU und Grünen verändert sich nichts. Insgesamt bleibt das Bild also fast genauso wie beim letzten Berlin-Trend im November. Die CDU ist stärkste Kraft, die SPD legt leicht zu auf 14%. Die schwarz-rote Koalition hätte weiter keine Mehrheit, wenn am Sonntag Abgeordnetenhauswahl wäre. Die SPD läge auch immer noch auf Platz 5, hinter der Linken mit 18%, der AfD mit 17% und den Grünen mit 16%. Das BSW würde es auch laut diesem Berlin-Trend nicht ins Abgeordnetenhaus schaffen, zumal die Partei im Vergleich zur November-Umfrage leicht verliert und jetzt auf 3% kommt. Verglichen mit November blicken die Befragten etwas positiver auf die Arbeit des Senats. 24% sind zufrieden oder sehr zufrieden. Im November waren das noch 3 Prozentpunkte weniger. Von den Befragten sind allerdings nur die Anhänger der CDU mehrheitlich zufrieden mit der Arbeit der Regierung. Von den Wählerinnen und Wählern der SPD sind deutlich mehr als die Hälfte unzufrieden mit der Performance. Schaut man auf den Bund und die anderen Bundesländer, bleibt eine weitere Konstante. Die Berliner Landesregierung ist die mit Abstand unbeliebteste in Deutschland.
Ute Schumacher aus der rbb24-Redaktion Landespolitik war das. Berlins Bildungssenatorin wollte, dass DDR-Geschichte in der gymnasialen Oberstufe nicht mehr verpflichtend unterrichtet wird, sondern nur noch freiwillig belegt werden kann. So stand es im neuen Rahmenplan für die Oberstufe. Daran gab es massive Kritik. Heute Vormittag dann die Kehrtwende. rbb24-Reporter KW Koroschi fasst zusammen.
Die Antike und das Mittelalter gestrichen. Revolutionen, also Französische Revolution, Deutsche Revolution 1848, Amerikanische Revolution zum Beispiel, nach hinten verlegt. NS-Zeit und DDR nach vorne gezogen und das Thema Erinnerungskultur eingeführt. So könnte man den Tag heute zusammenfassen. Aber von vorne. Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch von der CDU hatte den Berliner Rahmenlehrplan bekannt gegeben. Und darin waren nur noch 2 von 4 Themen in Klasse 11 und 12 verpflichtend. Damit wäre die Geschichte der DDR in Berlin kein Muss mehr gewesen. In einem offenen Brief hatten der Bundesgeschichtslehrerverband und die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur das deutlich kritisiert.
Warum gerade in einer Zeit, wo wir alle mehr historisch-politische Bildung fordern, wo es darum geht, ein Verständnis für Herrschaftssysteme zu schaffen, wo wir die aktuellen Krisen verstehen müssen, da ist ja Geschichtsunterricht ein essentielles Mittel, um Schüler zu befähigen, Quellen zu verstehen und auch Geschichtsdeutungen, mit denen ja heute ganz viel operiert wird in unserem politischen und ja gesellschaftlichen Umfeld, um das zu verstehen. Da müssen sie einfach mit Geschichtsunterricht und gerade auch mit ihrer eigenen Geschichte nach 1945 in Kontakt kommen.
Daraufhin die Kehrtwende. Heute Vormittag lud die Senatorin den Berliner Landesverband der Geschichtslehrerinnen und Lehrer ein. Die Vorsitzende Lea Honoré berichtet.
Da sind wir natürlich sehr stolz und glücklich, dass wir das erreichen konnten und freuen uns natürlich auch, dass man überhaupt mit uns ins Gespräch gekommen ist, denn das ist nicht immer so, dass unsere Rufe gehört werden oder dass wir eingebunden werden.
Doch bei aller Freude darüber, dass die DDR-Geschichte weiterhin verpflichtend bleibt, muss der Geschichtsunterricht auch Stoff abgeben. Die Antike und das Mittelalter spielen künftig keine Rolle mehr und der Themenschwerpunkt Revolution ist nicht mehr verpflichtend. Neu hinzu kommt das Thema Erinnerungskultur, allerdings ebenfalls ohne Verpflichtung. Hier können Lehrkräfte eigene Akzente setzen. Wie wird an Vergangenes erinnert? Wie verändert sich Erinnerungskultur im Laufe der Zeit? An wen erinnern Straßennamen und an wen nicht? Fragen, die helfen können, auch die Gegenwart besser zu verstehen.
rbb24-Reporter KW Koroschi. Und wir bleiben beim Thema Schulen und schauen nach Brandenburg. Drohungen, Tritte, Schläge, Reizgas von Kindern und Jugendlichen sorgten an der Cottbusser Regine-Hildebrand-Grundschule seit dem Sommer für ein Klima der Angst. Ein Brandbrief der Eltern hatte im Dezember die Öffentlichkeit wachgerüttelt. Nun wollen die verantwortlichen Politiker härter durchgreifen. Aus Cottbus der Bericht von rbb-Reporter Philipp Manske.
Es ist sowas wie die letzte Warnung, die der Cottbusser Oberbürgermeister Tobias Schick heute an die gewalttätigen Kinder von der Regine-Hildebrand-Grundschule, aber vor allem ihre Familien sendet.
Bei all den Maßnahmen, die wir gemeinsam durchführen und auch schon durchgeführt haben, werde ich auch bei wiederholten Auffälligkeiten, und zwar Gewalttätigkeiten von Kindern, diese Kinder nun in Obhut nehmen. Und das kann ich Ihnen auch sagen, sie werden nicht in Cottbus untergebracht.
Damit nicht genug. Auch der Bildungsminister kündigt heute an, gegen Grundschüler, die sich nicht an die Regeln halten wollen, mit besonderer Härte vorzugehen, und zwar mit Verweisen, erklärt Steffen Freiberg.
Grundschülerinnen und Grundschüler werden normalerweise nicht von Schulen verwiesen. Das ist in anderen Ländern gänzlich verboten und in Brandenburg allgemeine Praxis, dass das nicht erfolgt. Wir haben uns hier in diesem besonderen Fall dazu entschieden, den Eltern gegenüber schriftlich anzudrohen, dass, wenn es zu weiteren schweren Zwischenfällen kommt, der Junge von der Schule verwiesen wird.
Etwa 40% der mehr als 400 Schüler an der Sachsendorfer Grundschule haben Ausländer. Wurzeln. Verständigungsprobleme seien ein Hauptgrund für die Gewaltausbrüche. Zum neuen Schuljahr soll deshalb eine Sonderklasse gebildet werden, erklärt der Bildungsminister.
Lerngruppen sollen dafür dienen, zunächst mal der deutschen Sprache mächtig zu werden, soweit dass man in dem Unterricht dann auch folgen kann. Wir sehen aber auch vor, dass die soziale Integration dort eine Rolle spielen kann, wie man mit Impulskontrolle umgeht, Konflikte auszuhalten, ohne gleich zuzuschlagen.
Langfristige Wirkung entfalten wird wohl, was Innenminister Rene Wilke in Cottbus ankündigt. Asylbewerber sollen in Brandenburg ab früher verpflichtet werden können, bis zu 3 Jahre an einem Ort zu leben. Die bisherige Praxis hält er für gescheitert.
Was eben aus meiner Sicht nicht geht, ist, dass die Menschen, die dann zugewiesen sind, aber nach einer gewissen Zeit sehr frei entscheiden können, bleiben sie dort oder gehen sie woanders hin. Das ist nicht gut für die Menschen, um die es geht, weil die brauchen eben Verbindlichkeit in dem Integrations- und Ankommensprozess. Und es ist nicht gut für die Städte, die dann in Teilen in Überforderung laufen, weil sie zu Konzentrationspunkten werden.
Die Wirkung der kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen Maßnahmen wollen Stadt und Land auswerten. Im Sommer bei einem sogenannten Cottbus-Gipfel.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Von Sophie Goldau und Silja Sodke. Noch schmeißen sie zu zweit den Laden, Paul Höppner und seine 87-jährige Mutter Christel, ein Familienbetrieb in Elbe-Elster mit Tradition seit 1896. Doch wie es nach ihnen weitergeht, ist ungewiss.
Ich suche jetzt seit 5 Jahren einen Nachfolger, genau, aber hat sich bis jetzt noch nichts ergeben.
In Doberlug-Kirchhain arbeitet Paul Höppner als Gerber noch so, wie es kaum jemand kann. Mit altem Werkzeug, viel Erfahrung und Geduld. Er bearbeitet Straußenleder, ein Handwerk, das heute fast verschwunden ist. Wie man rohe Tierhäute zu Leder verarbeitet, hat der 62-Jährige von seinem Vater gelernt. Da war er 18 Jahre alt. Doch nach der Wende fehlten die Aufträge und die Gerberei musste zumachen. Paul Höppner ging als Angestellter in den Westen. Als sein Arbeitgeber den Standort ins Ausland verlagerte, kam er zurück in seine Brandenburger Heimat und machte den Familienbetrieb wieder auf. Gang durch die Werkstatt.
Das sind noch alte Werkzeuge von Vater und Großvater teilweise.
Die Arbeit ist körperlich anstrengend. Darauf müsste sich ein Nachfolger einstellen. Doch nicht nur Kraft bräuchte der.
Na, der möchte einigermaßen rechnen können und ein bisschen was von Chemie verstehen.
Paul Höppner hat das Handwerk schon in die Wiege gelegt bekommen, beziehungsweise ins Ställchen.
Wir haben als kleine Kinder am Ställchen gesessen und Mutter und Vater, die haben dann oben gearbeitet. Wir sind aus dem Ställchen raus, sind wir dann groß geworden hier.
Der Betrieb musste ja weiterlaufen und es musste ja gearbeitet werden. Also Kinder mit eingepackt, Ställchen ausgepackt, Kind rein und dann wurde gearbeitet.
Erzählt Mutter Christel Höppner. In den ersten Jahren hat die Gerberei nur Rinder- und Schweineleder verarbeitet. Heute konzentrieren sich die Höppners auf Wildfelle und durch einen Zufall tat sich vor knapp 20 Jahren noch eine besondere Nische für Mutter und Sohn auf, ein wirtschaftlicher Glücksgriff.
Wir haben jemanden beim Steuerbüro getroffen, der eine Straußenfarm in Dorlenchen hatte. Und der sagte, ach, wenn ich doch jemanden hätte, der mir Leder aus den Häuten macht. Und dadurch sind wir drauf gekommen und haben wir das immer weiter ausgebaut und ausgebaut.
Wir haben Versuche gefahren, dann ist eine Straußenfarm nach der anderen gekommen und hatte dann uns Aufträge gegeben.
Ja.
Das Geschäft mit dem Straußenleder bringt solide Einnahmen. Nach eigenen Angaben sind die Höppners die einzige Gerberei in Europa, die sich darauf spezialisiert hat. Kleine Manufakturen stellen aus dem Straußenleder Taschen, Gürtel, Portemonnaies und Handschuhe her.
Das Straußenleder, das haben sie Zeit ihres Lebens. Da müssen sie nicht jedes Jahr eine neue Tasche für 5 oder 10 Euro kaufen.
Und du kannst es vererben, weil es recht langlebig ist.
Ja, wenn du Erben hast.
Wie aus der Straußenhaut bestes Leder wird, das würden die Höppners in Doberlug-Kirchhain einem Nachfolger natürlich gerne und ausführlich zeigen.
Wir sind ein Familienbetrieb und der wird freundlich aufgenommen, wenn er Lust und Liebe zum Arbeiten hat.
Mutter und Sohn hoffen, dass jemand diesem alten Handwerk bald eine neue Chance gibt.
Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Mit Stefan Oschwart am Mikrofon.
Sie möchten bestens informiert bleiben? Dann einfach abonnieren und wieder reinhören. Und für einen kompakten Nachrichtenüberblick über die gesamte Woche empfehlen wir den Podcast 7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder. 2 Journalisten, die sehr gut informiert sind, aber nur selten einer Meinung. Immer freitags schauen Sie zurück auf die wichtigsten Fragen und Themen der Woche. 7 Tage wach gibt es in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.